willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Ich darf heute meinen ersten Gast, Marie Ringler, sehr herzlich willkommen heißen. Marie leitet die Arbeit von Ashoka in Europa und ist ein Mitglied des globalen Leadership-Teams bei Ashoka. Ashoka ist das weltgrößte Netzwerk von SozialunternehmerInnen. Marie ist Europaverantwortliche von Ashoka und leitet damit die Arbeit von Ashoka in 26 Länderbüros, die das Engagement von mehr als 570 SozialunternehmerInnen unterstützen. Seit kurzem ist Marie auch unter anderem Mitglied des neuen Vorstands des Europäischen Forum Alpbach und wird in dieser Rolle sicherlich dazu beitragen, den Diskurs zur Zukunft von Demokratie und Europa zu gestalten. Marie, schön, dass du heute Zeit für unser Gespräch hast.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Du, wir beginnen einfach ganz steil heute mit einer großen Frage. Was würdest du denn sagen, warum haben Leader, breit definiert, denn so große Verantwortung in Zeiten wie diesen?
Ich würde die Frage gerne mit einer Frage beantworten, nämlich wer sind denn heute eigentlich Leader? Und warum mir das wichtig ist, voranzustellen, ist, weil ich glaube, dass all das, was wir so auf der Welt sehen, was gerade passiert, die Komplexität, mit der wir konfrontiert sind, die Herausforderungen, auch die großen Schwierigkeiten, die wir alle so auch ganz persönlich gerade auch spüren, dass die im Grunde etwas zeigen, was immer schon war, nämlich, dass jeder von uns und jede von uns eine Führungspersönlichkeit ist und am Ende des Tages auch sein muss. Und damit stellt sich für mich die Frage nach den Qualitäten und nach der Rolle von Führung ganz neu. Warum sage ich das? Wenn ich so aus der Arbeit von Ashoka blicke auf die Lösungen, die auch in unserem Netzwerk entstehen, dann zeigt sich, dass die ganz oft von Menschen kommen, die wir nicht typischerweise als Leader sehen würden. Das sind ganz oft Menschen mit wenig Bildung und auch Menschen, die vielleicht sich gar nicht selber im ersten Schritt so wahrnehmen, sondern einfach nur beschlossen haben, da gibt es etwas, das ist ein Problem und das packe ich jetzt an. Und ich glaube, davon wollen und können und sollen wir lernen als Gesellschaft, nämlich davon, jeden und jede von uns zu ermächtigen, so ein Problemlöser und so eine Problemlöserin für das große Ganze, für uns alle zu sein und zu werden.
Warum ist aus deiner Sicht positiver Impact jetzt plötzlich so das neue Hot-Thema? Warum ist es jetzt plötzlich so wichtig für alle darüber zu sprechen, eine Wirkung zu entfalten und Impact zu haben? War das vor 10 Jahren noch nicht so? Hat sich da jetzt gerade grundlegend was geändert?
Ja, spannende Frage. Also ich denke schon, dass die Geschwindigkeit der Veränderung für uns alle ganz spürbar sich beschleunigt hat. Und dieses Gefühl von Beschleunigung, von Komplexität, davon, wie sehr alles miteinander zu tun hat, wie oft auch diese Probleme gar nicht mehr von einer einzelnen Person allein gelöst werden können oder einem einzigen Land allein gelöst werden können oder sogar einem einzigen Kontinent allein gelöst werden, hat schon, glaube ich, für viele Menschen, die immer schon so ein Stück Verantwortung in sich gespürt haben, das nochmal akuter gemacht. Und das erkennen wir jetzt, das sehen wir jetzt, das spüren wir jetzt alle. Und nichtsdestotrotz denke ich auch, dass diese Beschleunigung der Veränderung, der Komplexität in gewisser Weise uns alles so durcheinander rüttelt, dass die Verhaltensmuster, die wir kennen und die wir auch gelernt haben, die wir in der Schule gelernt haben, die quasi die gesellschaftliche Normalität in Westeuropa waren, dass die schlicht und ergreifend auch nicht mehr reichen, nicht mehr ausreichen. Und ich glaube, dass das ganz schön viele Leute spüren und spüren, dass es darum geht, sich selbst als Leader in ihrer Community zu hinterfragen, ihre Verantwortung zu hinterfragen, dass die Brisanz des Handelns, glaube ich, nochmal größer geworden ist. Und dass aber gleichzeitig, und das ist, denke ich, auch wichtig, wir uns in einer Welt befinden, in der die Freiheit zu gestalten größer ist als je zuvor.
Jetzt ist es zwar so auf der einen Seite, dass die Freiheit zu gestalten viel größer geworden ist, aber diejenigen, die nicht in unternehmerischen Jobs tätig sind, selbstständig tätig sind, in Netzwerkorganisationen tätig sind, sondern vielleicht in klassischeren Angestelltenverhältnissen oder in einfach traditionelleren Umfeldern, die sagen sehr oft, was kann ich denn tun? Die kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, wie sie anfangen können. Dieses Everyone a Changemaker wirkt für viele, glaube ich, sehr abstrakt. Was könntest du denn für Tipps geben, wie jede Einzelne auch einen ersten Schritt machen kann, einen positiven Beitrag zu leisten und wirklich gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben?
Also ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage ist, ein Changemaker sein zu können, ist Problemlöser, Problemlöserin sein zu können, quasi ein Privileg jener, die sich leisten können. Und es gibt ja auch viele Menschen, die das selbst so ein bisschen wahrnehmen, dass sie sagen, na ja, ich werde dann an die Gesellschaft zurückgeben, wenn ich viel Geld gemacht habe. Und das ist auch eine legitime Position. Ich glaube, dass sie allerdings ein bisschen zu kurz greift. Also erstens mal ist meine Erfahrung die, dass wir nie unterschätzen sollten, wie viel Leute aktiv in ihrer Community, in ihrer Gesellschaft, in ihrem Umfeld tätig sind. Ich glaube, dass wir sehr oft unterschätzen, was Leute tun und vielleicht auch das, was sie tun, gar nicht ausreichend wertschätzen. Also ich gebe ein Beispiel. Ich bin sicher, dass in großen Konzernen, die gerne über Corporate Volunteering sprechen und sagen, wir wollen unsere Leute animieren, mehr zu machen, dass da ganz große Teile ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja schon im Elternverein tätig sind, möglicherweise den Gesangsverein ihrer Community im Vorstand sitzen, dass sie vielleicht die sind, die im Haus immer das Recycling organisieren oder in anderer Weise an die Gesellschaft und an ihr Umfeld zurückgeben. Also ich glaube, wir sollten da immer genau hinschauen und das auch nicht minder schätzen und auch sehen, wie viel schon geschieht. Das ist mal das eine. Das andere ist aber tatsächlich, dass viele Leute, auch wenn sie genau solche Dinge tun, sich gar nicht so wahrnehmen. Also das heißt, es hat ja auch was damit zu tun, dass wir als Gesellschaft in gewisser Weise Identität prägen, indem wir sagen, Vorstand im serbischen Gesangsverein oder Elternvertreterin oder Schulsprecherin ist ja eigentlich gar nicht so ein Problem lösen. Und das ist es natürlich sehr wohl. Es ist ja ganz oft so, dass genau diese Tätigkeiten ganz viel Freude bereiten. Und sie bereiten nicht nur Freude, sondern so absurd das klingt, es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich eben ehrenamtlich in unterschiedlichster Weise engagieren, länger leben.
Ein Level höher noch sich einzubringen und zu sagen, wie kann ich nicht nur meinen Beitrag leisten, sondern vielleicht wirklich ein gesamtes Ökosystem so zu ändern versuchen, dass dieses Problem, das ich erkenne, wo ich helfe, gar nicht mehr entsteht. Also ich versuche sozusagen die Root Cause auszuschalten. Vielleicht kannst du über das Thema direkte versus indirekte Wirkung und Systemwandel ein bisschen erzählen.
Gerne. Also im Grunde ist Systemwandel das, was alle sehr, sehr erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer tun. Nämlich, dass sie die Hebel im System identifizieren, die dazu führen, dass sich eine bestehende Balance im System in ein neues Gleichgewicht verschiebt. Und in manchen Fällen ist das zugunsten des Profits eines bestimmten Unternehmens, in dem das passiert, und wir beschäftigen uns damit, wie das zugunsten aller passiert und für das Gemeinwohl diese Gleichgewichtsveränderungen im System entstehen können. Ein Beispiel dazu, das für mich sehr, sehr eindrücklich ist und auch gerade in der aktuellen Situation vielleicht viele auch erkennen und kennen, ist ja die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit unseren älteren Menschen um? Was für ein Bild haben wir als Gesellschaft von einem menschenwürdigen älteren Leben, von einem, auch dem, möglicherweise den Jahren, die sich dem Ende eines Lebens annähern? Und was wir ja jetzt gerade ganz schmerzvoll auch sehen, ist, dass Pflegeheime, die ja schon vor Covid-19 immer wieder auch kritisiert wurden dafür, dass sie vielleicht nicht ausreichend auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen sind, dass sie vielleicht eben eher Aufbewahrungsstätten waren als wirklich wohlige Orte des sich Wohlfühlens und der Lebensqualität und auch der Beschäftigung miteinander und der Beziehung, dass die ja jetzt wirklich, man kann es glaube ich schon so sagen, zu Todesfallen werden auch für manche. Also zu Orten, wo diese industrialisierte Menschenaufbewahrung, wenn ich jetzt mal sehr überspitzt formulieren darf, dazu führt, dass Menschen sich an einem Virus anstecken, dem sie sonst vielleicht nicht in dieser Form ausgesetzt werden und daran sterben müssen. Und dieses System hat ja unterschiedliche Bausteine. Das heißt, es geht einerseits immer um die Frage von Ressourcen. Also wie viel Ressource geht in ein System hinein? Wie viel Geld geht in ein System hinein? Aber auch, welche Werte sind denn Teil dieses Systems? Wie wichtig finden wir denn, dass Menschen menschenwürdig, qualitätsvoll, beziehungsreich älter werden können? Welche Ausbildungen haben denn Menschen, die dann mit ihnen arbeiten? Also das ist in gewisser Weise dieser Aspekt der Ressourcenverschiebung. Wie sehr schätzen wir das als Gesellschaft wert, dass wir hier eine bestimmte Qualität sicherstellen können? Und dann geht es natürlich aber auch um die Frage, wer hat denn überhaupt die Verantwortung in diesem System dafür, dass sich was verändert? Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir ganz oft Verantwortung an die von uns demokratisch gewählten Politiker abschieben. Und ich sage das auch in dieser Deutlichkeit, abschieben, dass wir sagen, naja, also na gut, dann soll das bitte der Herr Sozialminister lösen, weil den haben wir ja doch gewählt dafür. Und das ist aber vielleicht genau diese Veränderung im System, also uns zu fragen, ist es wirklich ausschließlich die Rolle von Politik, das zu lösen für uns? Haben wir als Einzelne, als Kinder, als zukünftige Ältere, als Leader in unseren Communities hier nicht eine Aufgabe, uns neue Modelle zu überlegen oder auch dafür zu kämpfen, dass sich etwas verändert für die, die jetzt in diesen Systemen drinnen sind? Und natürlich geht es auch bei Systemwandel immer um Macht. Es ist klar, Menschen, die in Pflegeheimen sind, sind zumeist in Pflegeheimen, weil sie keine Macht mehr haben, nämlich nicht mal mehr Macht darüber, wie sie selber leben. Und sehr oft ist es ja auch nicht ihre eigene Entscheidung mehr. Das heißt, die Frage von Machtbalancen, wer entscheidet hier über wen, in welcher Form, auf eben Basis welcher Werte, aber natürlich auch, ja, wie viel Geld kostet ein Pflegeheimplatz versus ein anderer Pflegeheimplatz. Also all das sind ja Fragen. Und das, was systemwandelnde Unternehmerinnen und Unternehmer tun, ist, dass sie diese Hebel im System bewegen. Also, dass sie zum Beispiel der Gesellschaft, uns als Gesellschaft aufzeigen, viele gute Möglichkeiten, die uns viel weniger Geld kosten, wenn wir Ressourcen mobilisieren, die wir bisher übersehen haben, um ältere Menschen länger zu ermöglichen, zu Hause zu sein. Und einer unserer Schoker-Fellows, der Gernot Jochum Müller aus Österreich zum Beispiel, hat eine Organisation gegründet, die heißt Zeitpolster und die tut genau das. Sie ermöglicht Menschen, die über Zeit verfügen jetzt, meistens Menschen, die gerade in Pension gegangen sind, anderen, die diese Hilfe benötigen, diese zu geben und dabei gleichzeitig auf einem Zeitkonto für ihre eigene Betreuung in 10, 15, 20 Jahren anzusparen. Und damit verändern wir als Gesellschaft den Wert, den wir der Pflege, der Unterstützung der Älteren geben. Und geben dem ehrenamtlichen Unterstützen einen Wert und mobilisieren damit aber neue Menschen dafür, selber zurückzugeben. Und das ist Systemwandel. Systemwandel ist kreativ um die Ecke gedacht. Neue Ressourcen, unterschätzte Talente zu mobilisieren und damit ein scheinbar nicht zu lösendes Ungleichgewicht ganz neu zusammenzusetzen. Das ist ein bisschen wie ein Rubik's Cube in gewisser Weise, Systemwandel.
Super spannend und aber gar nicht so intuitiv klar, glaube ich, für viele, weil wenn du jetzt ein Beispiel nennst, dann denkt man sich, ah ja, eh logisch, aber wenn ich jetzt die nächste Branche hernehme, zum Beispiel, glaube ich, die wenigsten Leute könnten sagen, ja klar, und da wären drei Beispiele die folgenden, weil dieses Thema, wie denke ich Systemwandel und was heißt es, diese kreativen Methoden anzuwenden und wirklich grundlegende Dinge und Prämissen in Frage zu stellen, das muss man auch in gewisser Weise lernen. Und eine Sache ist jetzt wirklich ein Sozialunternehmer zu sein und eine andere Sache ist aber jemand zu sein, der einfach an irgendeiner Stelle andere Menschen anleitet, inspiriert zum Handeln, der sich jetzt sagt, okay, ich will eigentlich mehr in diese Richtung denken, ich will mehr Systems Change denken und ich will auch mehr positiven Impact denken. Was sind denn aus deiner Sicht die größten neuen Herausforderungen und Anforderungen für Leader, die sich das vornehmen?
Also erstens einmal will ich allen, die sagen, das klingt kompliziert und das kann ich ja gar nicht sagen, sorget euch nicht, genauso wie du sagst, so kompliziert ist es nicht. Es erfordert ein bisschen Mut und auch Freude daran, so mal um die Ecke zu denken. Aber jeder von uns kann das. Und es gibt viele Leute, die das auch gut vermitteln können. Also da, glaube ich, kann man sich auch gute Unterstützung holen für Prozesse und für kreatives, auch unternehmerisches Planen. Es gibt ja auch viele Beispiele, auch aus großen Institutionen, die diesen Systemwandel entweder vorangetrieben haben oder auch aus scheinbar unbeweglichen Tankern heraus viel soziale und gesellschaftliche Wirkung erzeugt haben. Also das soll man auch nicht unterschätzen. Das machen nicht nur einzelne kleine, flotte Sozialunternehmerboote, sondern das machen auch große. Die machen das oft in Zusammenarbeit mit den kleinen Flottenbooten, wie das ja oft auch große Corporates mit Startups machen. Aber auch die großen Corporates haben hier eine wichtige Rolle zu spielen. Die großen Institutionen haben hier eine wichtige Rolle zu spielen, immer innovativ zu bleiben und sich auch selbst immer wieder neu zu verändern. Und das geht. Und für mich eins der sicherlich eindrucksvollsten Beispiele der letzten Jahre und Jahrzehnte ist und bleibt Unilever als Unternehmen, das ganz grundlegend gesagt hat, wir können als Konzern, der global tätig ist, in Zukunft nur dann überleben, wenn jede unserer Marken und jeder unserer Produkte auch einen gesellschaftlichen Purpose erzeugt. Und haben als eines ihrer ersten Projekte damit begonnen, dass sie realisiert haben, dass in vielen Ländern dieser Welt Hygieneprodukte in den Größen, in denen wir sie in der westlichen Welt in unserem Supermarkt oder Drogeriemarkt kaufen, nicht leistbar sind. Also die große Flasche Shampoo ist dort einfach nicht leistbar. Und damit haben sie begonnen, kleinere Packungsgrößen zu entwickeln und trotzdem auf diese Weise Zugang zu einem in dem Fall wirklich auch, glaube ich, wichtigen Pflegeprodukt zu ermöglichen. Und genau diese Denke, also sich immer zu fragen, wem, in wessen Service bin ich denn? Also wer ist denn mein Kunde, meine Kundin? Welchen Nutzen stifte ich denn für meine Userin, für meinen User? Und ist das ein reiner Komfort, Bequemlichkeitsnutzen oder ist es tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Nutzen, den ich hiermit schaffe und stifte?
Wenn du jetzt an Einzelpersonen denkst, ganz egal ob im Corporate-Kontext oder im Unternehmer-Kontext oder in einem ganz anderen Kontext, was sind aus deiner Sicht die vielleicht wichtigsten Skills, wo man sich denken kann, okay, da könnte ich rein investieren, da könnte ich mich schlauer machen, da sollte ich mich vielleicht entwickeln, damit ich positiven Change in meinem Kontext besser vorantreiben kann?
Also ich beginne vielleicht etwas überraschend damit, dass ich tatsächlich glaube, dass die Grundlage für jede gute Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten und Unternehmen damit beginnt, dass man sich selber besser kennt. Also die berühmte Self-Awareness. Ich glaube, an dem führt leider kein Weg vorbei. Das ist für manche sehr unbequem und schmerzhaft, weil sich mit sich selbst und den eigenen Stärken, aber leider auch Schwächen zu beschäftigen, ist ja nicht immer nur angenehm. Tatsächlich glaube ich aber, dass das die zentrale Herausforderung darstellt, weil auch gerade Systemwandel auf den Weg zu bringen oder kreativ um die Ecke zu denken, erfordert ja von einem selber doch recht anspruchsvolles Hinterfragen und damit eben diese berühmte Self-Awareness, nämlich wie führe ich, wen führe ich wie, welche Menschen hole ich mir dann hinein, nämlich zum Beispiel auch die Unbequemen oder die mir nicht so sympathisch sind oder vor denen ich vielleicht ein bisschen Angst und Respekt habe, um meine Ideen zu verbessern. Also eine der großen, glaube ich, zentralen Prämissen, die ich immer auf den Weg gebe, wenn mich Leute fragen, wie kann man denn kreative, neue Ansätze, Innovationen in der Gesellschaft auf den Weg bringen, ist, dass viele der Zugänge eben darin liegen, nicht mit den usual suspects zusammenzuarbeiten, unter die Tischplatte zu schauen, den Sessel hochzuheben, den berühmten Teppich zu lüften, und damit Dinge zu tun, die nicht ganz so bequem und sind und die einen vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone rausholen.
Wenn du auf dich selbst blickst, als abschließende Frage, wie hast du es denn geschafft, dich aus der eigenen Komfortzone regelmäßig herauszuholen? Kannst du uns da vielleicht ein, zwei Beispiele geben, wie du in den letzten Jahren auch sehr bewusst an deiner eigenen Entwicklung als Systemwandlerin und Führungskraft gearbeitet hast und was du investiert hast letztendlich, um auch dort zu sein, wo du jetzt bist und den Impact zu haben, den du hast?
Tatsächlich habe ich viel investiert in professionelle Unterstützung und Begleitung. Ich habe das immer als wahnsinnig hilfreich gefunden, einerseits mir Feedback von jenen zu holen, mit denen ich eng zusammenarbeite, aber auch immer so eine Außensicht mir reinzuholen von Menschen, die als Coach oder als Mentoren und Mentorinnen mich vielleicht auf neue Gedanken bringen können. Und habe schon immer auch für mich ganz klar gehabt, dass es nur mit dem, in dem sozusagen Trial-and-Error-Prinzip wirklich funktionieren kann. Wir haben unsere Organisation Ashoka in den letzten Jahren auch durch einen sehr, sehr herausfordernden und ziemlich, würde ich mal sagen, einen Change-Prozess geführt, der eine ziemliche Zumutung war, würde ich mal sagen, für uns alle im besten Sinne des Wortes der Zumutung. Wir haben uns viel Mut zugemutet, aber auch viel zugemutet und haben uns neu aufgestellt, haben ganz viele der bisherigen Silo-Strukturen, hierarchischen Strukturen völlig über den Haufen geworfen und uns ganz stark fokussiert auf so einen Everyone-Leads-Prozess. Und damit verbunden haben wir ganz viel von dem gemacht, was uns geholfen hat, Multiperspektivität, also sozusagen diese Breitheit der Perspektiven immer im Blick zu haben. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, ganz viele Trainings gemacht, in denen wir uns auch gegenseitig selber, durchaus nicht immer nur mit professioneller Begleitung, die Frage gestellt haben, was übersehen wir gerade? Wessen Perspektive sehen wir gerade nicht? Warum fällt es uns denn so schwer, aus unserer bisherigen Komfortzone auszusteigen? Welche persönlichen Bedürfnisse, welche Werte, die wir hochhalten, stehen uns denn da im Weg? Und welche davon müssen auch bleiben? Welche sind da auch wichtig und welche wollen wir gar nicht aufgeben? Aber wo sind wir bereit, etwas Neues zu lernen? Und wo sind wir bereit, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen? Und ich finde, es war eine ziemliche Zumutung, aber wir haben es ganz gut gemacht.
Wenn du jetzt zum Abschluss noch kurz nachdenkst darüber, welche externen Inputs dir besonders geholfen oder dich vielleicht inspiriert haben, kannst du uns irgendein Buch, einen Film, einen Blog oder sonst etwas empfehlen, wo du sagst, das wäre vielleicht für Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen wollen, noch ganz spannend?
Also vielleicht drei Buchtipps. Ein Buchtipp ist das Buch Rippling, mit Systemwandel und Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern beschäftigt und sehr schön, glaube ich, zeigt, wie die eben über Kreatives um die Ecke denken ganz viel bewegt haben und auf den Weg gebracht haben. Und das ist liest sich irgendwie schön und gut und es ist durchaus ein Buch, das man auch anderen unter den Christbaum legen kann, von Beverly Schwartz. Das zweite Buch, das für mich in den letzten Jahren wirklich ganz zentral mich beeinflusst hat, auch in meinem Denken und schlussendlich, glaube ich, auch in meinem Leadership, ist das Buch How Emotions Are Made von Lisa Feldman Barrett, die sich mit der Frage beschäftigt, wie eigentlich Emotionen entstehen und da ganz mit ganz vielen Missverständnissen und auch klassischen Bildern aufräumt. Und das, was ich dort als wesentlichsten Insight mitgenommen habe, ist, dass wir in einem viel höheren Ausmaß, als wir glauben, Herr und Herrin über unsere Emotionen sind, wenn wir lernen zu verstehen, wie sie in unserem Körper entstehen und wie wir sie auch bändigen können, nämlich indem wir unsere sogenannten Energiebudgets, so nennt sie das, gut managen. Also wie wir auch auf unser persönliches Wellbeing schauen, wie wir sicherstellen, dass wir genug Sport machen, uns bewegen, gut essen. Es klingt alles sagen wir mal, auf der Hand liegend. Tatsächlich, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann ergeben sich ganz neue Parallelen und Verbindungen, von denen ich zumindest davor keine Ahnung hatte und die mir sehr viele Aha-Momente beschert hat. Und dann gibt es ein drittes Buch, das für uns bei Ashoka auch in unserem Everyone Leads Change-Prozess ganz zentral war, nämlich das Buch von, und lustigerweise habe ich es gerade neben mir liegen, ganz zentral war nämlich von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo, New Work Needs Inner Work, die uns auch begleitet haben in unserem Prozess und die uns ganz viel auf dem Weg darüber mitgegeben haben, wie es gelingen kann, solche neuen Strukturen, solche neuen Arbeitsstrukturen, solche neuen Modelle auch des Zusammenarbeitens mit dem Außen, die ja so zentral für kreatives Neues sind, auch damit zu verbinden, zu verstehen, wer man selber ist und eigentlich gerne sein will.
Wahnsinn, da können wir uns viel mitnehmen. Vielen, vielen Dank für deine tollen Insights. Ich würde jetzt noch ganz kurz die Key Learnings zusammenfassen, die ich mir mitnehme. Jede und jeder kann ein Leader sein. Das sind einfach Menschen, die Probleme anpacken. Die Beschleunigung und die Komplexität in der Welt stellen uns Menschen vor andere Ansprüche, Verantwortung zu übernehmen, und viele hinterfragen ihre Rolle jetzt ganz neu und sind sich der Brisanz der aktuellen Themen viel bewusster. Gleichzeitig reichen die alten Verhaltensmuster nicht mehr aus, mit diesen Themen umzugehen, und das spüren wir irgendwie alle. Die Einschätzung, dass Changemakertum ein Privileg jener ist, die es sich leisten können, ist eigentlich falsch. Wir unterschätzen, wie viele Menschen bereits jetzt große Beiträge leisten, aber viele nehmen sich selbst gar nicht so wahr. Und wir sollten mehr wertschätzen, was schon im Kleinen getan wird. Systemwandel bedeutet eigentlich, die Hebel zu identifizieren, dass sich die bestehende Balance in einem System in ein neues Gleichgewicht verschiebt. Und es ist nicht ausschließlich die Rolle von gewählten PolitikerInnen, Systeme zum Positiven zu verändern. Jede und jeder kann da was tun. Und so kompliziert ist es dann gar nicht, Systemwandel zu denken. Es erfordert einfach ein bisschen Mut und Willen, um die Ecke zu denken. Und dazu kann man sich auch Unterstützung holen. Und letztendlich, um sich selbst zu entwickeln, muss man sich zuallererst selbst besser kennenlernen, die eigene Self-Awareness stärken, sich manchmal auch mit unbequemeren Menschen umgeben, die einen auch challengen und auch sehr bewusst Zeit und manchmal auch Geld in Entwicklung investieren. Das waren die größten Tipps und Inputs, die ich mir mitgenommen habe. Vielen Dank, Marie, für deine Zeit. Ja, und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.